Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 2. Therapieverfahren. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 7: Psychodynamische Therapien von Martha Philippek, Maike Hartmann und Sarah Schneider. Abschnitt 7.1: Beschreibung. Die Bezeichnung psychodynamische Psychotherapie wird vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie, WBP, als Oberbegriff für verschiedene aus der Psychoanalyse hervorgegangene Therapieformen verwendet. Siehe Exkurs. Exkurs: Die Psychoanalyse. Die Psychoanalyse wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von dem Wiener Neurologen Sigmund Freud, 1856 Freiberg-Mehren bis 1939 London, begründet. Er ging davon aus, dass das menschliche Handeln, Erleben und Denken von unbewussten und dynamischen psychischen Kräften beeinflusst wird. Auf dieser Annahme basiert Freuds Instanzenmodell, nachdem sich das psychische System in drei Komponenten gliedert: S, Triebe, instinktive Bedürfnisse, Ich, mit vielfältigen Funktionen unter anderem Denken, Wahrnehmung, Steuerung, Abwehrmechanismen, und Über-Ich, elterliche und gesellschaftliche Werte, Geh- und Verbote, Moralvorstellungen. Freuds Konzept des Unbewussten beeinflusste diverse Disziplinen, zum Beispiel Entwicklungspsychologie, Psychopathologie, Psychotherapie, Sozial- und Kulturtheorie etc. Freuds Schüler, zum Beispiel Jung und Adler, entwickelten die Freudschen Theorien weiter. Dadurch, dass viele jüdische Psychoanalytiker während des Nationalsozialismus Deutschland verließen, entwickelten sich unabhängig voneinander, vor allem in London und den USA, neue Zentren, was der Entstehung diverser psychoanalytischer Schulen Vorschub leistete. Zu den wichtigsten gehört die Ich-Psychologie nach Anna Freud, später Hartmann, die Selbstpsychologie nach Kohut und die Objektbeziehungstheorie nach Klein, später Balint und Winnicott. Der Wechsel von der Ein-Personen-Psychologie, Triebtheorie und Ich-Psychologie, zur Zwei-Personen-Psychologie, Objektbeziehungstheorie und Selbstpsychologie, in welcher nicht mehr ein geschlossenes, intrapsychisches System im Fokus steht, sondern Objekt-Beziehungserfahrungen, kennzeichnet den ersten Paradigmenwechsel in den psychodynamischen Ansätzen. Insbesondere in der amerikanischen Selbstpsychologie, Kohut, und der englischen Objektbeziehungstheorie, Klein, Byrne, Meltzer, wandte sich das Interesse von der Trieblehre, der psychosexuellen Entwicklung des Kindes und dessen innerseelischen Konflikten, mit dem Ödipuskomplex als zentralem Konflikt nach Freud, ab und hin zu den frühen, präödipalen, zwischenmenschlichen Beziehungserfahrungen. Diese gelten als von Trieben motiviert und schlagen sich in Form von inneren Objekten und Objektbeziehungen nieder, als Basis für die Entwicklung des Selbst. Nach dem Tod Freuds 1939 entwickelte sich in London eine Controversial Discussion zwischen den Trieb- und Ich-Psychologen einerseits und den Objektbeziehungstheoretikern andererseits. Es kam zur Bildung einer Middle Group, zu der auch Balint und Winnicott gehörten, deren Fokus sich auf die Beobachtung der realen Interaktion zwischen Mutter bzw. der frühen Bezugsperson und Kind richtete und die das klassisch-psychoanalytische Prinzip der Deutung um das Prinzip der entwicklungsfördernden Beziehung ergänzte. In jüngster Zeit zeichnet sich ein weiterer Paradigmenwechsel innerhalb der psychodynamischen Ansätze ab, die intersubjektive Wende. Die Intersubjektivisten, allen voran Stolaroff, Brandschaft und Atwood, betrachten das Selbst nicht mehr als intrapsychische Struktur, sondern als Resultat einer wechselseitigen intersubjektiven Bezogenheit. Exkurs Ende. Eine Differenzierung der verschiedenen psychodynamischen Behandlungsansätze lässt sich anhand der zugrunde liegenden theoretischen Annahmen, Therapiedauer, Setting und Art der therapeutischen Interventionen, Abstinenz und Neutralität versus aktives und unterstützendes Vorgehen des Therapeuten vornehmen. Diese bestehenden Unterschiede bieten dem WBP zufolge jedoch keine wissenschaftliche Grundlage dafür, die verschiedenen psychodynamisch orientierten Psychotherapien als unterschiedliche Verfahren zu betrachten. Sozialrechtlich gelten heute in Deutschland die tiefenpsychologisch fundierte und die analytische Psychotherapie als zwei getrennte Verfahren. Daher empfiehlt er, die psychodynamischen Psychotherapien als ein Verfahren anzusehen. Zudem stellen eine Reihe zentraler Thesen und Grundannahmen eine gemeinsame Basis dar. Siehe Tabelle 7.1 im gedruckten Buch. Definition: Unter einem strukturellen Defizit versteht man Defizite der Persönlichkeitsstruktur oder Defizite bezüglich psychischer Funktionen, die zum Beispiel für die Selbst- und Fremdwahrnehmung, für die Steuerung von Affekten, Impulsen und Beziehungen sowie für Abwehr, Kommunikation, Bindung oder Beziehungsgestaltung wichtig sind. Es wird davon ausgegangen, dass strukturelle Defizite durch unzureichende Entwicklungsbedingungen oder Beziehungserfahrungen, in denen die Bedürfnisse des Kindes nicht hinreichend befriedigt wurden, im Extremfall durch frühe Traumatisierungen, entstehen. In diesem Zusammenhang wird auch von strukturellen Störungen gesprochen. Definition Ende. Unterabschnitt 7.1.1 Diagnostik. Auf objektive Methoden wurde in den psychodynamischen Therapien lange verzichtet. Auch aktuell wird ein wenig strukturiertes Vorgehen weiterhin bevorzugt. Dadurch soll zum einen der Patient die Möglichkeit bekommen, den Gesprächsverlauf, die Szene, unbewusst zu gestalten. Zum anderen soll der Therapeut die Möglichkeit bekommen, die subjektive Realität des Patienten sowie seine Beziehungsgestaltung zu erfassen. Beides liefert dem behandelnden Therapeuten Informationen, die ihm bei der Diagnostik behilflich sein sollen. Auf eine Richtungsänderung deutet die 1996 erschienene operationalisierte psychodynamische Diagnostik, OPD, hin. Sie wird zunehmend als psychodynamische Ergänzung zu den deskriptiven und phänomenologischen Diagnosemanualen ICD-10 und DSM-4 eingesetzt. Die 2006 erschienene zweite Version, OPD-2, ist kein rein diagnostisches Instrument mehr, sondern soll auch unmittelbar zur Therapieplanung, Ressourcenerfassung und Veränderungsmessung dienen. Überblick: Achsen der OPD. Bei der OPD handelt es sich um ein multiaxiales System, das aus folgenden 5 Achsen besteht. Erstens Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzungen. Zweitens Beziehung. Drittens Konflikt. Individuation versus Abhängigkeit, Konflikt zwischen Strebungen nach Abhängigkeit, Geborgenheit einerseits und Autonomie andererseits. Unterwerfung versus Kontrolle, Konflikt zwischen den Strebungen nach Herrschaft, Macht und Kontrolle einerseits und der Hingabe und Unterwerfung andererseits. Autarkie versus Versorgung, Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach Hilfe, Passivität einerseits und Selbstständigkeit, Aktivität andererseits. Selbstwertkonflikt, Konflikt zwischen den Strebungen nach Idealisierung anderer mit korrespondierender Selbstentwertung und Gefühlen von Minderwertigkeit einerseits und kompensatorischer Selbstidealisierung und Überhöhung andererseits. Schuldkonflikt, übermäßige Schuldannahme versus gänzliche Ablehnung bzw. Zuweisung der Schuld an andere. Ödipal-sexuelle Konflikte, Erlangen versus Vermeiden von Anerkennung der körperlichen Attraktivität als Mann-Frau. Identitätskonflikt, ein Gefühl von Identitätsunsicherheit und Inkonstanz wird chronisch oder rezidivierend empfunden versus überspielt, zum Beispiel durch Identifizierung mit sozialen oder beruflichen Rollen. Viertens Struktur, Selbst- und Objektwahrnehmung, Steuerung von Affekten, Impulsen und Beziehungen, Kommunikation nach innen und außen, Bindung an innere und äußere Objekte. Und fünftens psychische und psychosomatische Störungen, gemäß ICD-10. Überblick Ende. Gemeinsames therapeutisches Bestreben der verschiedenen psychodynamisch orientierten Ansätze ist es, dass Patienten einen sinnvollen Zusammenhang zwischen den vergangenen Erfahrungen, dem Dort und Damals, und dem gegenwärtigen Erleben, dem Hier und Jetzt, herstellen. Um dies zu erreichen, wird unter anderem darauf hingearbeitet, die Einsicht des Patienten in seine Gefühle, Erlebens- und Verhaltensmotive zu fördern. Der Patient soll so ein Verständnis für seine aktuellen Schwierigkeiten entwickeln, wodurch eine anschließende Veränderung des Erlebens und Verhaltens bzw. eine größere Selbstakzeptanz sowie eine Überwindung der Probleme bewirkt werden soll. Häufig steht nicht das Symptom selbst im Fokus der Behandlung, sondern das Aufdecken der unbewussten Hintergründe, die zum Entstehen des Symptoms geführt haben können, oder das Aufdecken der symbolischen Bedeutung der Symptome. Die angewandte Methodik ist die sogenannte Hermeneutik, das heißt ein deutendes und interpretierendes Vorgehen. Abschnitt 7.2: Psychodynamische Therapieverfahren. Unterabschnitt 7.2.1: Psychoanalyse. Die Psychoanalyse gehört zu den psychodynamischen Langzeittherapien und sieht sich selbst als intensivste Form psychodynamischer Psychotherapie. Sie betrachtet sich als Verfahren, das auf eine Veränderung der Persönlichkeitsstruktur abzielt. Basis für diese grundlegende Veränderung des Patienten, Analysanten, ist der Aufbau einer intensiven emotionalen Beziehung mit dem Analytiker. Unbewusste Konflikte sowie konfliktbehaftete frühere Beziehungserfahrungen und Muster des Analysanten sollen aktiviert und in der Beziehung zum Analytiker durch Übertragung wiedererlebt und positiv gelöst werden. Emotional korrigierende Erfahrung. Der Fokus liegt dabei auf dem subjektiven Realitätserleben des Patienten. Eine wichtige Rolle bei der Behandlung spielt der Regressionsprozess, das heißt ein zeitlich begrenzter Rückzug auf frühere psychische Entwicklungsstufen. In der klassischen Psychoanalyse geht der Analysant im Laufe der Behandlung aus einer dem Analytiker gegenübersitzenden Haltung in eine entspannte Liegeposition über, aus der er den Psychoanalytiker nicht sehen kann. Dieses Vorgehen soll zum einen den Analysanten von den mimischen und gestischen Einflüssen des Analytikers abschirmen und dafür sorgen, dass der Analysant so wenig wie möglich von den Einstellungen, Bewertungen und Erwartungen des Analytikers beeinflusst wird. Er soll so möglichst nah bei sich, seinen Wünschen und Fantasien bleiben. Zum anderen sei in dieser Position die Selbst- und Fremdkontrolle verringert, was die freie Assoziation, siehe Tabelle 7.2 im gedruckten Buch, und somit auch die Regression fördere. Die Psychoanalyse ist eine nicht direktive Form der Therapie. Der offene Therapieverlauf zielt darauf ab, unbewusst problematische, mentale und affektive Prozesse bewusst zu machen. Um dies zu erreichen, werden die in Tabelle 7.2 wiedergegebenen therapeutischen Techniken eingesetzt. Definition: In der Psychoanalyse wird davon ausgegangen, dass das Aufdecken unbewusster Motive Abwehr erzeugt, die sich im therapeutischen Prozess als Widerstand zeigt. Es wird angenommen, dass sich der Widerstand immer gegen das Wirksamwerden einer Intervention richtet. Zu typischen Widerstandsreaktionen zählen unter anderem Verpassen von Sitzungen, zu spät kommen, Schweigen, andauerndes und automatisiertes Ablehnen von Deutungsvorschlägen, Weitschweifigkeit oder Verschweigen wichtiger Informationen. Definition Ende. Durchgeführt wird die Psychoanalyse häufig mit einer Frequenz von 3 bis 5 45-minütigen Sitzungen pro Woche und einer Dauer von 3 bis 5 Jahren. In bestimmten Fällen kann die Behandlung länger dauern, da weder Sitzungszahl noch Therapiedauer festgesetzt oder begrenzt werden. Aufgrund des hohen Aufwands, der hohen Kosten und des Mangels an Zielsetzung wird diese Form der Behandlung nicht im Rahmen des deutschen Versorgungssystems durchgeführt. Unterabschnitt 7.2.2: Analytische Psychotherapie. Bei der analytischen Psychotherapie handelt es sich im Grunde um eine den Rahmenbedingungen des Versorgungssystems Rechnung tragende Form der Psychoanalyse. Der Fokus der Behandlung liegt im Unterschied zur klassischen Psychoanalyse stärker auf der Bewältigung der Symptome und Störungen. Der Prozess wird als weniger tiefgreifend verstanden, wobei jedoch auch hier eine strukturelle Änderung und nicht lediglich die Reduktion von Symptomen angestrebt wird. Bei der Durchführung bleibt die Liegeposition eine Option. Manchmal sitzen sich Patient und Therapeut jedoch gegenüber. Die Behandlung ist mit einer Frequenz von 1 bis 3 50-minütigen Sitzungen pro Woche über einen Zeitraum von 1 bis 3 Jahren weniger intensiv als die der Psychoanalyse. Die vom Versorgungssystem getragene Sitzungsanzahl liegt bei maximal 240, in Ausnahmefällen bei bis zu 300 50-minütigen Sitzungen. Im Hinblick auf die Techniken bestehen zur Psychoanalyse kaum Unterschiede. Unterabschnitt 7.2.3 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. In den tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapien wird den aktuellen Lebensbelastungen sowie den aktuellen sozialen und interpersonellen Beziehungen eine wichtige Rolle zugeschrieben, wodurch aktuelle psychosoziale Konflikte neben den inneren Konflikten stärker im Fokus der Behandlung stehen. Diese Form der Therapie gilt als weniger intensiv und aufwendig als die Psychoanalyse oder die analytische Psychotherapie und stellt die am häufigsten eingesetzte Form der dynamischen Psychotherapie dar. Die Frequenz der Sitzungen und die Dauer der Behandlung können bei der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie stark variieren. Die vom Versorgungssystem getragene Sitzungszahl liegt zwischen 25 und maximal 100 50-minütigen Sitzungen, welche in der Regel ein, maximal zweimal pro Woche stattfinden. Die Frequenz der Sitzungen wird den Bedürfnissen des Patienten stärker angepasst als in der Psychoanalyse und der analytischen Psychotherapie. So kann eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie zum Beispiel über einen längeren Zeitraum mit sehr niedrig frequentierten Sitzungen stattfinden, etwa wenn eine andauernde therapeutische Beziehung dem Patienten zugutekommt. Niederfrequente Therapie in einer längerfristig haltgewährenden therapeutischen Beziehung. Einige aus der Psychoanalyse stammenden Techniken, wie zum Beispiel die Deutung oder Förderung der Regression, werden hier nur eingeschränkt genutzt. Die Behandlung findet im Sitzen statt. Die Position des Therapeuten ist wesentlich aktiver. Seine Interventionen können emotional unterstützend sein oder dazu dienen, den Problemlöseprozess zu fördern. Es wird insgesamt fokussierter vorgegangen, zudem finden neben den verbalen Deutungen auch nonverbale, erlebnisaktivierende Techniken ihren Platz. Unterabschnitt 7.2.4 Psychodynamische Kurzzeittherapie. Bei der psychodynamischen Kurzzeittherapie, Sonderformen Fokaltherapie, Kurztherapie, wird ein klar umrissenes Problem in einem zu Beginn der Therapie festgelegten Zeitraum behandelt. Es können, wie auch in den anderen psychodynamischen Therapien, innere, unbewusste Konflikte bearbeitet werden. Jedoch werden diese möglichst in der Anfangsphase der Therapie identifiziert und müssen dem spezifischen und zu behandelnden Problem zugrunde liegen. Die therapeutischen Interpretationen beziehen sich vor allem auf die gegenwärtigen Lebensumstände und das Verhalten des Patienten. Die Behandlung findet im Sitzen von Angesicht zu Angesicht statt. Die Anzahl der Sitzungen kann individuell abgesprochen werden. Die Dauer kann sich mit 8 bis 25 50-minütigen Sitzungen über 3 bis 6 Monate erstrecken. In einigen Fällen können die Sitzungen in 25-minütige Sitzungen geteilt werden, um die Dauer der Behandlung zu steigern. Die Position des Therapeuten ist aktiv, erfolgt dem Patienten nicht in alle Erlebnisbereiche, sondern ist darauf bedacht, den Therapieprozess durch seine Interventionen auf die besprochenen Therapieziele gerichtet zu halten. Fokussierung. Abschnitt 7.3 Empirische Absicherung. Lange Zeit standen die Verfechter der psychodynamischen Psychotherapie einer empirischen Untersuchung der Wirksamkeit dieses Therapieansatzes ablehnend gegenüber. Sie vertraten die Meinung, dass sich die Komplexität der durch die Therapie in Gang gesetzten psychischen Vorgänge mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten nicht erfassen ließe. Die überzeugenden Wirksamkeitsbelege anderer Verfahren und die diesen Belegen in der Versorgungsplanung mittlerweile zugeschriebenen Bedeutung führten jedoch dazu, dass diese Position zunehmend aufgegeben wurde und sich auch die Vertreter psychodynamischer Verfahren der empirischen Wirksamkeitsprüfung zu stellen begannen. Zu diesem Zweck wurden zunehmend auch manualisierte, störungsbezogene, psychodynamische Therapieprogramme entwickelt. Im Bereich der psychodynamischen Langzeittherapien wirkt sich die traditionell kritische Haltung gegenüber empirischer Forschung jedoch nach wie vor dahingehend aus, dass methodisch hochwertige Effektivitätsnachweise, etwa in Form von randomisierten kontrollierten Studien, Mangelware sind bzw. wie zum Beispiel für die klassische Langzeitpsychoanalyse gar nicht existieren. In der Folge existieren im Bereich psychodynamischer Langzeittherapien weniger Studien, als dies vor dem Hintergrund der Verbreitung dieser Verfahren zu erwarten wäre. In den wenigen existierenden Studien wird von bedeutsamen und stabilen Effekten berichtet, welche im Rahmen einer Meta-Analyse von Leisenring und Rabung mit Prä-Post-Effektstärken von D gleich 0,96 quantifiziert wurden. Die methodische Qualität dieser Studie und die Validität der von den Autoren gezogenen Schlüsse wurde jedoch von einer Vielzahl von Autoren zum Teil heftig kritisiert. In einer weiteren Meta-Analyse berichteten De Maat et al. Von großen Effektstärken D gleich 0,87 für die Prä-Post-Veränderungen, die zum Follow-up-Zeitpunkt nochmals anstiegen, D gleich 1,18. Dabei fanden sich stärkere Effekte für die Symptomreduktion als für die Veränderung der Persönlichkeitsstruktur. Die Autoren wiesen allerdings auch auf die teilweise unbefriedigende methodische Qualität der einbezogenen Studien hin. In einer Meta-Analyse der Cochrane Collaboration zur Wirksamkeit von psychodynamischen Psychotherapien bei Schizophrenie wird sich aufgrund der verfügbaren Befunde deutlich gegen die Anwendung der psychodynamischen Psychotherapien im stationären Bereich für Schizophrenie ausgesprochen. Die psychodynamische Kurzzeittherapie ist die derzeit am besten empirisch untersuchte Form der psychodynamischen Therapien. In einer 2009 aktualisierten Meta-Analyse der Cochrane Collaboration wurden 23 RCTs einbezogen. Die Ergebnisse zeigten signifikante Verbesserungen bezüglich verschiedener Symptome und Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen, stressbedingten physischen Beschwerden, interpersonellen Beschwerden und Persönlichkeitsproblemen nach psychodynamischen Kurzzeittherapien im Vergleich zu verschiedenen Kontrollgruppen. Sie blieben meist auch langfristig stabil. Auch bei diesen Ergebnissen wiesen die Autoren auf die große Heterogenität der Studienqualität hin und darauf, dass unter dem Therapielabel eine Vielzahl sehr unterschiedlicher therapeutischer Vorgehensweisen subsumiert wurde. In einer von Driessen et al. 2010 veröffentlichten Meta-Analyse zur Effektivität psychodynamischer Kurzzeittherapie zur Behandlung von Depressionen zeigten sich große Effektstärken im Prä-Post-Vergleich. Cohens D gleich 1,34. Die Effekte waren über ein Jahr stabil. Gleichzeitig ergab sich unmittelbar nach Beenden der Therapie eine Unterlegenheit der psychodynamischen Verfahren gegenüber anderen Therapiemethoden, die jedoch im 3- bzw. 12-Monats-Follow-up nicht mehr signifikant war. In einer weiteren aktuelleren Überblicksarbeit analysierte Schädler 8 Meta-Analysen verschiedener Therapieformen aus den Jahren 1980 bis 2009, die insgesamt 160 Wirksamkeitsstudien enthielten. Dabei fand er Hinweise auf zumeist große Prä-Post-Effekte bei den durchschnittlich weniger als ein Jahr dauernden psychodynamischen Therapien sowie Hinweise auf eine Tendenz zu ansteigenden Effektstärken mit zunehmenden Katamnesezeiträumen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Schlussfolgerung gerechtfertigt, dass psychodynamische Kurzzeittherapien sich für verschiedene Anwendungsbereiche als effektiv erwiesen haben. Allerdings gibt es bislang kaum Hinweise dafür, dass diese Verfahren anderen, gut untersuchten Methoden in Bezug auf Symptomreduktion und Persönlichkeitsveränderungen überlegen sind. Nach wie vor besteht in diesem Bereich Bedarf an methodisch hochwertigen Therapievergleichsstudien.